Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für die schönen Lieder, die wir von dir singen durften. Und danke, dass deine Gnade da ist. Sie allein genügt. Und wir wollen heute wieder ein Stück weit zu deinen Füßen sitzen, etwas von dir lernen. Etwas, was nicht nur in unseren Kopf geht, sondern in unsere Herzen rutscht, unsere Gesinnung prägt. Und wir bitten dich einfach um deinen Segen. Sei du mit jedem Einzelnen, der hier ist, beantworte du offene Fragen, erfülle du Sehnsüchte und wir laden dich ein, dass du mitten unter uns bist und mit deiner Freundlichkeit und deiner Güte einen jeden begegnest. Amen. Na gut, in dem Interview wurde ja klar, dass ich nicht unbedingt zu denen gehöre, die sich sehr kurz fassen, wenn sie reden oder wenn sie schreiben. Ich bewundere immer Leute, die das können, die ganz kompakt etwas ausdrücken können. Zum Beispiel Poeten oder Dichter können das. Und manchmal mein Chef kann das auch. Mach jetzt! Und ich habe mal gedacht, ich weiß nicht, wie ihr so, das so könnt, das wird jetzt mal eine Übung, dass ihr euren Nebennachbar zur linken oder rechten, und wenn ihr keinen habt, müsst ihr euch nach hinten umdrehen oder nach vorn, etwas A, Nettes sagt und dazu nur drei Worte gebraucht. Sagt eurem Nachbar bitte jetzt etwas Nettes, ihr dürft ruhig kreativ sein. Etwas Nettes und drei Worte. Los geht's. Möchte jemand uns teilhaben lassen, was er seinem Nachbar gesagt hat? War etwas Umwerfendes dabei? Ah, okay. Gut. Das war aber vorher schon klar. Sehr gut. Genau. Also man muss schon ein bisschen kreativ sein, um mit wenig Worten viel auszudrücken. Es gibt einige in der Weltgeschichte, die haben das auch geschafft. Es ist über 10 Jahre her, dass ein italienischer Trainer, der bei Bayern München mal war und bei einer Pressekonferenz so sauer war, dass er dann geschimpft hat und als er dann vom Rednerpult ging, hat er dann "Ich habe fertig" oder so. "Ich habe fertig" und dann ist er weggegangen. Das war legendär vor über 10 Jahren. Dann ein anderer Typ, der Thomas Rühle, der hat bei seiner Hochzeit gesagt, ja, ich will. 3 Worte und seitdem ist er in einem anderen Zivilstand. So schnell geht das. Ja, ich will. Und was uns natürlich im letzten Jahr auch begeistert hat, im Wahlkampf von Barack Obama, das war natürlich auch sein Slogan.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
In Wirklichkeit hat er das in der Rede nur einmal gesagt, aber dem Maiko hat das so gefallen, der hat das dann mehrmals hintereinander dann darauf gespielt. Ja, das sind so einige bekannte Leute, die mit nur 3 Worten etwas Entscheidendes ausgesagt haben. Aber da wir ja eine christliche Kirche sind, werden wir sicher etwas anderes betrachten als jetzt den Trapattoni oder wie die Formel 1 heute ausgegangen ist. Wir wollen, und das habt ihr auf euren Blättern hinten drauf, auch den Text, wir wollen heute ein bisschen nachdenken über diese 3 Worte, die Jesus Christus am Kreuz gesagt hat. Das heißt, er hat 7 verschiedene Aussprüche getan Und ich will die einfach mal durchgehen, ganz kurz zur Erinnerung, damit es uns wieder präsent ist, was Jesus, als er dann gefangen genommen war, als er vor dem Gericht war, als er verurteilt war und dann an dieses Holz genagelt wurde, was er noch verbal von sich gegeben hat. Der erste Ausspruch, der steht in Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss man sich mal vorstellen. Da hängt jemand unschuldig am Kreuz und dann bittet er noch für seine Feinde. Er hat genau das gemacht, was er mal seinen Jüngern auch gesagt hat, liebet eure Feinde. Genau das hat er auch gemacht. Und auch Unwissenheit braucht Vergebung, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Der zweite Ausspruch, da geht es um seine Mutter, die ja mit am Kreuz stand und der Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der stand dabei. Das steht in Johannes 19. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Auch wieder so eigentlich überraschend, dass jemand, der selber unheimliche Schmerzen hat, selber einen Haufen Probleme hat, dass dem das nicht unegal ist, wie es mit seiner Mutter wirtschaftlich weitergeht. Der Vater schien schon gestorben zu sein und Jesus war ja der älteste Sohn der Familie, hatte sozusagen die Pflicht, die Familie zu ernähren, auch die Mutter. Und da sorgt er noch dafür, dass der Johannes, einer seiner Jünger, seine Mutter zu sich nimmt. Eine richtig schöne Geschichte angesichts der Zeit, wo heute Menschen oft die älter gewordenen einfach abschieben oder gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Und der Johannes hat es auch gemacht. Da gab es gar keine Rede, er hat nicht diskutiert, ich habe keinen Platz zu Hause oder so. Von jener Stunde an nahm er sie zu sich. Selbst dafür sorgt Jesus noch in seiner eigenen schwierigen Situation. Das nächste Ausspruch, der steht in Lukas 23. Da geht es um die zwei Terroristen, die mit ihm gekreuzigt waren. Und der eine, der spottet ja noch. Und der andere sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da sagt der Herr, und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist auch so eine Situation, die wir vielleicht manchmal auch im Leben oft haben. Da ist auf der einen Seite Jesus und das sind zwei Menschen, die total dasselbe hören und erlebt haben in Bezug auf Jesus und jeder entscheidet sich unterschiedlich. Der eine, der spottet, will nichts mit ihm zu tun haben und der andere merkt, ich brauche ja Vergebung, ich brauche Hilfe und wendet sich an den, der selber hilflos am Kreuz hängt, weil er weiß, das ist ein ganz besonderer Mensch, das ist ein ganz besonderer Typ, hätte ich beinahe gesagt, der kann mir helfen. Und Jesus erfüllt seine Bitte. Der nächste Spruch, wir sind bei Nummer 4, das haben wir am letzten Sonntag hier gehabt, oder Karfreitag hatten wir das. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Zitat aus Psalm 22. Jesus unter dem heiligen Gericht Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen waren alle weg. Die standen von ferne, seine Jünger sind weggelaufen. Er hing da ganz allein und einsam am Kreuz. Und dann musste ihn noch dieser Gott, zu dem er immer Vertrauen hatte, zu dem er gebetet hatte, der musste ihn verlassen in den 3 Stunden der Finsternis, weil all unsere Schuld und die Schuld der ganzen Menschheit auf diesem Lamm Gottes lag. Da konnte Gott nicht zusehen. Er hat ihn bestraft, ja sogar zur Sünde gemacht, sagt die Schrift an einer Stelle, als ob er die Ursache allen Bösens war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und später dann, es war ja in der Mittagszeit von 12 bis 3, als Jesus am Kreuz hing. Da steht in Johannes 19, mich dürstet. Jesus war kein Übermensch, als er dort war. Er hat da wirklich gelitten. Er hat das nicht eben mal so am Wochenende nochmal das Erlösungswerk vollbracht. Das ging ihm auch körperlich total nahe. Und Trockenheit, und ich kann das ein klein wenig nachempfinden, weil die letzten Tage ging es mir auch nicht so gut, und wenn dann der Körper so verrückt spielt. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Jesus am Kreuz, wie er allein gepeinigt und unter diesen Qualen dahing, mich dürstet. Und was haben die Leute für ihn? Einen Schwamm, den sie auf so einen Stab stecken und da so ein bisschen sauren Essig drauf machen, um ihn. Da ist keiner hatte den Mut oder die Freudigkeit, da hochzuklettern und ihm wirklich was zu trinken zu geben. Er war wirklich ganz allein, mich dürstet. Und dann in Lukas 23, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und das finde ich auch so bemerkenswert, dieser Ausspruch, weil er war ja in ständiger Verbindung mit seinem Vater, und Jesus ist nicht irgendwo gescheitert oder so, sondern das war ein ganz bewusster Übergang, dass er gesagt hat, so, jetzt bin ich am Ende meines irdischen Lebens, jetzt habe ich das, was ich tun sollte, gemacht, und jetzt gebe ich ganz bewusst meinen Geist wieder in dem Vater in die Hände. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und der letzte Ausspruch, der siebente, steht in Johannes 19. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das ist für mich eigentlich so der gewaltigste Ausspruch, den die Weltgeschichte je gehört hat. Es ist vollbracht. Und das sind eben diese drei Worte, über die wir noch ein bisschen nachdenken wollen. Ich bin kein Griechischkenner und Könner und weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Aber im Griechischen heißt dieser Ausspruch, es ist vollbracht, tetelestai. Markus? So, nehmen wir mal, ja? Okay. Tetelestai. Teles oder telos, das kennen wir ein bisschen vielleicht von dem Ziel. Telos, ja. Tetelestai. Und da merken wir schon, Jesus braucht gar nicht drei Worte, um etwas auszudrücken, dass etwas zu Ende gegangen ist. Er braucht nur ein Wort. Ist noch komprimierter, noch klarer, noch deutlicher. Ein Wort braucht er nur. In der damaligen Zeit wurde dieser Ausspruch öfters gebraucht. Zum Beispiel, wenn ein Sklave zurückkam oder ein Diener zu seinem Herrn und hatte seinen Job gut gemacht, dann hat er ihm gesagt, Chef, tetelestai. Und der Chef wusste, Aufgabe war gut erledigt. Oder wenn ein Händler gerade seine Rechnung bezahlt hat, hat er dann unten drunter geschrieben, tetelestai. Die Rechnung ist bezahlt. Das Ding ist erledigt. Oder was ich auch gut gefunden habe beim Recherchieren, so wenn so ein Künstler war, ja, der hat dann ein Bild gemalt. So, Gerhard, ich mal dich jetzt mal so. So, und dann war er fertig, dann ist er so ein bisschen zurückgegangen und hat gesagt, tetelestai, fertig. So ist das, die Grafik oder das Bild dann fertig gewesen. Und bei Kriegen, die stattgefunden haben, bei militärischen Sachen, dann hat zum Beispiel, wenn der General die Schlacht gewonnen hat, dann hat er genauso auch diesen Ausspruch benutzt. Und wir merken aus der Ansammlung von diesen Anwendungen aus der Kultur oder aus dem Dienstbereich, aus dem Militär, dass dieses Wort sowas meint wie Vollendung, Bezahlung oder Erfüllung. Und deswegen konnte Jesus das auch sagen, dass sein Auftrag am Kreuz dann beendet war. So, und wir haben ja in meiner Branche, da wickeln wir ja viele Projekte ab. Projekte, das ist so etwas, so eine Aufgabe, die man bekommt und die, wo man dann Planungen durchführt und zum Schluss wird irgendwas gebaut, eine Anlage oder ein Gerät. Und Projekte haben immer ganz verschiedene Projektphasen. Und jetzt wollen wir das einfach mal ein Stück weit auch auf die Geschichte, die wir hier gerade betrachten, anschauen. Zuerst in einem Projekt kommt eine Konzeptphase. Konzept, das ist am Anfang, da taucht die erste Idee auf. So, das Grobkonzept wird besprochen, schon mal über Kosten und Budget gesprochen. Und so auch, ich kann das nicht jetzt genau sagen, wann das bei Gott oder in den göttlichen Wohnungen angefangen hat. Aber auch da gab es, ein Zeitpunkt ist vielleicht ein falsches Wort, weil bei Gott gibt's ja keine Zeit. Das ist ja nur eine Hilfsmittel für uns Menschen. In der Ewigkeit, da brauchen wir irgendwie nicht an die Wand zu gucken, dass da eine Uhr tickt oder irgend sowas. Wir brauchen keine Sommerzeit umstellen und nix, ja. Bei Gott gibt's keine Zeit. Also irgendwann fanden die ersten Überlegungen statt, wie man das Problem, was auf Gott zukommen würde, weil ja Gott allwissend ist, wusste er auch schon, dass die Schöpfung, die er machen würde und die Menschen, die er machen würde, dass die dann auch Fehler machen würden, wie er damit umgehen könnte. Ob es da Abhilfe gäbe oder ein Lösungsangebot. Das sage ich mal, ist in der Konzeptphase. Danach, dann kommt die Planungsphase. Also wir in der Firma erstellen dann Zeichnungen und Listen und Zeitrahmen werden diskutiert. Und bei Gott war das genauso, oder bei den göttlichen Personen, dass das überlegt wurde, wie kann denn Sünde beseitigt werden? Oder das ist ja ein Problem, die Differenz zwischen Menschen und Gott. Was kann man da machen? Gibt es da eine Lösung im Himmel oder auf der Erde? Oder wie sollte das gehen? Und da ging es dann auch um einen Zeitplan aufzustellen, wann, wenn es denn eine Lösung gäbe, wann soll die stattfinden? Und man musste nochmal über die Kosten sprechen. Denn auch im Geistlichen, alles hat seinen Preis. Und wenn dann die ganzen Planungsunterlagen erstellt sind, ich bin jetzt wieder bei mir in der Firma, dann kann man anfangen, das ganze Ding zu realisieren. Dann kann man einkaufen, Maschinen, Bauteile, Rohre, wie auch immer. Dann kann man mit Lieferanten verhandeln. Dann kann man das ganze Zeug zusammenschweißen und aufbauen. Und das war in diesem göttlichen Projekt auch, dass es einen Zeitpunkt gab, wo diese Realisierungsphase stattgefunden hat, als Jesus als Mensch hier auf diese Erde kam. Er hat den Himmel verlassen und kam hier als Kind auf die Erde. Und ging dann bis, jetzt muss ich mal gucken, genau. Und wenn wir jetzt noch einmal klicken, dann ging er bis zum Kreuz und an dieser Stelle, da hat er dann gesagt, es ist vollbracht. Und man sieht auch oben nochmal, das ist sozusagen das Lösungsprojekt für das Sündenproblem, das ging genau bis zu diesem Ausspruch. Deswegen ist das so überaus wichtig, dass uns das vielleicht auch so visuell ein bisschen in die Knochen fährt. Was ist da wirklich am Kreuz passiert? Wir gewöhnen uns so schnell an fromme Vokabeln. Wir haben die Geschichte vielleicht schon so oft gelesen und gehört. Aber begreifen wir, was es für das Weltall bedeutet hat, dass es da einen Zeitpunkt gab, wo jemand gesagt hat, Tetelestai, es ist vollbracht. Die Aufgabe, das Projekt, was Gott Jesus gegeben hatte, eine Lösung für das Sündenproblem zu finden, das ist genau an dieser Stelle vollbracht worden. Jetzt könnte man eigentlich mit dem Projekt aufhören, aber ich habe noch ein bisschen weitergemacht, weil im Allgemeinen wird ja nicht nur irgendeine Maschine gebaut und wird dann hingestellt oder eine Anlage, sondern meistens wird da auch hinterher produziert oder die geht dann in Betrieb. Und das finde ich noch so schön. Als das Sündenproblem erledigt war, ist der Jesus dann wieder zurück in den Himmel gegangen und hat eine andere Person, den Heiligen Geist, auf die Erde geschickt. Und jetzt sind alle die, die dann gläubig sind, die werden sozusagen als Teilprojektleiter eingesetzt von Gott, dass sie wiederum in ihrem Umfeld die Aufgaben durchführen, die Gott jedem gegeben hat. Und dann jetzt wird das ganz persönlich. Dann geht es auch an dich. Du bist genau. Jeder ist ein Teilprojektleiter von uns. Der Chef ist natürlich Gott, aber du hast Aufgaben, die nur du machen kannst. Ich kann zum Beispiel, Gott sei Dank, keine Kinder kriegen. Die Aufgabe habe ich nicht. Ich konnte sie aufziehen oder ernähren und so, ja. Aber und so gibt es ganz unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten. Und Gott hat genau für dich ein wieder ein oder zwei oder manche haben auch 5 oder 20 Projekte, was du dann machen sollst. Im Reich Gottes, mithilfe des Heiligen Geistes, in dieser Ekklesia, dieser Gemeinschaft der Herausgerufenen oder der Kirche, da geht dann dieses ganze Projekt sozusagen in die Erprobungs-, in die Praxisphase, in die Betriebsphase. Die Gesellschaft für deutsche Sprache, die kürt seit, glaube ich, 1972 jedes Jahr ein Wort des Jahres, auch ein Unwort des Jahres. Im letzten Jahr war das überhaupt nicht überraschend, das Wort Finanzkrise. Davor, das Jahr, war es Klimakatastrophe. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ein Wort des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, nein, der Jahrtausende zu wählen, würde ich für mich dieses griechische Wort Tetelestai wählen. Weil das ist so fundamental für die gesamte Menschheit, dass Jesus Christus am Kreuz gesagt hat, jetzt ist fertig, ich habe es vollbracht, dieses Projekt für Gott ist abgeschlossen. Es besteht eine Möglichkeit, weil ich bezahlt habe für die anderen, dass die auch zu Gott kommen können. Das ist jetzt die Geschichte mit, dass Jesus da am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und es, wenn man so die Kreuzigungsgeschichte liest, ich weiß nicht, wie weit uns das noch wirklich erschüttert oder wie, inwieweit uns das nahe geht. Ich finde das manchmal, ja, in dem Film von dem Mel Gibson, da wurde das so ein bisschen deutlich, wo dann Emotionen gezeigt wurden, wo Ängste gezeigt wurden. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Wenn der Vorhang reißt, habe ich den genannt. Denn da steht genau, nachdem Jesus gestorben war, da steht in Matthäus, ich lese mal diese Stelle, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also da ist unmittelbar, nachdem Jesus gestorben war, es ist vollbracht, er neigte das Haupt, übergab den Geist und unmittelbar danach sind dann diese Erdbeben geschehen. Und das findet man in der Bibel öfters, dass da Erschütterungen sind. Hat jemand von euch schon mal original ein Erdbeben erlebt, wo es richtig gerumpelt hat oder so? Macht ihr mal die Hand hoch? Oh, ihr seid ja alles Erdbebenspezialisten. Und es ist nicht so angenehm, oder? Gar nicht angenehm. Man kriegt Angst, weil alles ins Wanken gerät. Und ich denke nur zum Beispiel, als die Israeliten am Berg Sinai waren und der Mose sollte da hochgehen, da durften die auch nicht in die Nähe von dem Berg kommen, weil dann auch das alles bebte und erschüttert war. Und wir merken, wie Gott sozusagen diesen Tod seines Sohnes begleitet mit außergewöhnlichen Ereignissen, und festgefügte Sachen kommen ins Wanken. Und was mich eben da fasziniert ist, und der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten. Wir machen einen ganz kurzen Exkurs ins Allerheiligste. Früher gab es ja in der Wüste gab es ja diese Stiftshütte. Genau. Und wenn man das so sieht, die Priester, die sind von hier außen gekommen. Hier stand der Brandopferaltar und das große Waschbecken. Dann kamen sie hier rein in das Heiligtum. Das ging bis hierher. Da stand ein siebenarmiger Leuchter, ein goldener Räucheraltar und noch ein Schaubrotetisch, wo diese Schaubrote drauf standen. Und dann war wieder eine Abteilung und dann fing ein Kubus an, der war genauso breit hoch wie quer. Da stand die Bundeslade drin und das nannte man das Allerheiligste. Und da war ein Vorhang dazwischen, der war sehr bunt gewebt mit verschiedenen Stoffen. Da waren Engelgestalten drauf und so. Und wenn wir nochmal das nächste Bild machen, da sieht man, das ist so von hinten mal rein, wenn die hintere Wand weg ist, ja, da steht wieder diese Bundeslade mit den Engeln, die darauf schauen. Der hohe Priester ist drin und der sprengt da gerade Blut auf dem Altar. Und dann ist wieder dieser Vorhang. Das hat man sich so vorgestellt, ob das wirklich jetzt so ausgesehen hat, die Engel oder so. Auf alle Fälle war das so Buntwirkearbeit mit ganz verschiedenen, also war eine ganz tolle Geschichte. Innen die goldenen Balken und so, das sah richtig wirklich klasse und herrlich aus. Und das war nur das Heiligtum in der Wüste, was so transportabel war, was sie so mitgenommen haben. In dieses Allerheiligste, wie gesagt, durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Zum großen Versöhnungstag. Der musste dann auch mit Blut ins Allerheiligste gehen, um die Schuld der Israelis zu sühnen. Oder das war ja mehr so eine vorbildliche Geschichte. Aber sonst durfte da, das war total tabu. Und wenn wir jetzt nochmal das nächste sehen mit diesem Vorhang. Das nächste Bild. Genau. Das wäre jetzt mal so im Tempel dieser Vorhang. Ja, eine andere Vorstellung. Aber könnt ihr das so ein bisschen sehen, ja? Das war, jetzt muss ich mal überlegen, 40 Ellen hoch, 20 Meter. 20 Meter hoch und 10 Meter breit. Das wurde dann so gewebt und zusammengemacht. Das war ein ganz schwerer, dicker, aus mehreren Schichten bestehender Vorhang. Sah natürlich imposant aus. Und ich weiß gar nicht, wie der da reingekommen ist. Eine Tür gab es ja da nicht so. Vielleicht ist er so um den Vorhang um die Ecke gegangen, der Hohepriester. Ich habe keine Ahnung. Und wie gesagt, auch da einmal nur im Jahr war der hohe Priester drin. Und da oben fängt das dann an zu reißen. Da hat Gott sozusagen angepackt und hat diesen Vorhang von oben bis unten zerrissen, so richtig auseinandergerissen in zwei Stücke, damit ja nicht jemand den wieder irgendwie zusammen machen konnte. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ich habe das in einem Buch gefunden. Ich wusste gar nicht, dass der Tempel so hoch ist. Man sieht ja das Größenverhältnis, ne? Von dem Typ da, und das war wirklich ein Riesenvorhang. Also man kann da nicht sagen, das ist zufällig geschehen oder durch das Erdbeben oder da hat einer nicht gut genäht vorher, irgendwie war eine schlechte Produktion oder so. Das war augenscheinlich, dass Gott selbst das aufgemacht hat. Und das finde ich das Geniale. Vorher war der Zugang zu Gott einfach, da war es zu Ende. Für ganz viele Menschen schon draußen im Vorhof, an dem Brandopferaltar, und die mussten nur durch einen vermittelnden Priester ihre Opfer bringen. Aber direkt in die Nähe Gottes kommen, zu ihm kommen, war überhaupt nicht drin. Gott war immer heilig und gerecht und ja, da kam man nicht näher ran. Und jetzt, als Jesus dieses perfekte Opfer vollbracht hat, da sagt Gott, so, und jetzt könnt ihr alle zu mir kommen. Jetzt gibt es überhaupt nichts mehr, was uns trennen kann. Und jetzt kommt. Das hatten wir vorhin gelesen, da in Hebräer. Danke, dass du es gelesen hast. Da wir nun, Freunde, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum. Und dann heißt es später, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und dass wir dann sauber sind und so. Das, die Möglichkeit besteht jetzt. Und ich finde das so schön, wenn wir uns so unser Gottesbild so haben, ja, dann gibt es diesen Heiligen und diesen Distanzierten und diesen Gerechten und den strafenden Gott. Ich weiß nicht, manche von euch haben das sicher auch erlebt, entweder als Kinder oder ihnen wurde das erzählt, dass so diese Heiligkeit Gottes im Vordergrund stand. Und bei anderen steht vielleicht mehr andere Eigenschaften, die Güte Gottes im Vordergrund. Und hier will Gott uns einfach klar machen, so, diese Phase ist, weil das Sündenproblem gelöst ist, das Projekt wirklich ausgeführt wurde, jetzt kann man wieder zu Gott kommen und kann ihn als Vater und noch mehr, nicht nur Vater, sondern als Papa, das ist so eine ganz persönliche, intime Ansprache, Beziehung kann man ihn erleben. Der Vater hat offene Arme und wir dürfen zu ihm laufen. Die Frage ist eigentlich, wenn wir immer gewöhnt waren, dass Gott so ein geheimnisvolles Licht bewohnt, distanziert ist, heilig ist, ob wir uns das trauen, ob wir unserem Denken auch gestatten, jetzt wirklich so intim zu dem Gott zu gehen, der sagt, hey, ich bin jetzt euer Vater. Jesus hat das nach seiner Auferstehung zu der Frau gesagt. Sag den anderen Jüngern, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott. Zu meinem Vater und eurem Vater. Das war diese Botschaft, die sie auch noch bekommen haben. Das ist jetzt nicht nur die rechtliche Seite, der gerechte Gott ist jetzt befriedigt, sondern jetzt gibt es eine ganz innige Beziehung. Deswegen finde ich das immer so schön, wenn man mit Kollegen diskutiert oder so, dass man weitergeht als nur sagt, Christentum ist eine Religion und es geht um Denkprozesse und Paragraphen oder so, sondern Christentum ist viel mehr. Das ist eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater oder zu Jesus Christus, seinem Sohn. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Beziehungen, die möchten wir doch alle haben. Heile Beziehungen, gute Beziehungen, erfüllende Beziehungen. Und dass Gott sich da zur Verfügung stellt. Er hat den Vorhang runtergerissen und wir dürfen jetzt zu ihm kommen. Ich muss allerdings sagen, so wenn tagsüber der Alltagsstress ist in der Firma, ich nehme mir auch nicht immer so zwischendurch Zeit, wirklich zu meditieren, geht gar nicht, weil ich das gar nicht bezahlt kriege. Aber sicher finden wir Möglichkeiten tagsüber, ob das morgen, bei mir ist es meistens morgens, dass ich, ehe ich aus dem Haus gehe, mir Zeit nehme, mit Gott zu reden. Oder auf der Autobahn im Stau, ehe die Hand rüberhalte zu Jesus, der fährt ja immer mit mir rüber in die Schweiz. Ich weiß gar nicht, was die Deutschen machen eigentlich, wenn Jesus mit mir immer in die Schweiz fährt. Ah ja, ich habe gehört, Jesus kann an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Okay. Ja, aber solche Sachen wäre doch schön, wenn du das auch mehr bewusst wahrnimmst. Hey, der Vorhang ist offen. Lass mich doch einfach mal wieder gucken gehen. Was Neues lernen von meinem Papa. So, noch kurz ein letzter Punkt. Den habe ich genannt, offene Grenzen. Im Herbst diesen Jahres nähert sich der Berliner Mauerfall zum 20. Mal. Hätte man das gedacht, dass 20 Jahre schon vorbei sind, dass die Ostdeutschen jetzt auch zu Deutschland gehören oder umgekehrt. 20 Jahre, das ist eine tolle Zeit. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das richtig klasse, dass es keine Mauer mehr gibt, dass die weg war, weil wir haben es ja noch erlebt, wie gefährlich das in der Nähe war, wie Sicherheitszonen war, wie man gar nicht ran durfte, wie man keinen Besuch empfangen durfte, weiß ich was alles. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die die Mauer wieder haben wollen? Die sagen, wir wollen die damalige Berliner Mauer oder den antifaschistischen Schutzwall, den wollen wir wieder haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Hallo, seid ihr noch da? Das gibt tatsächlich, das liest man manchmal, dass Leute sagen, ach ja, wir wollen wieder die Mauer haben und so damals, da gab es keine Arbeitslose und natürlich gab es im Osten einige Sachen, die auch positiv waren, klar. Aber deswegen wieder eine Mauer haben zu wollen, ich verstehe es nicht, weil weg das Ding und ich habe zwar noch im Keller, habe ich noch ein paar Brocken zu liegen. Also wer Original-Mauerstücke aus Berlin billig kaufen will bei mir, ich hätte da noch was. Aber man kann im Internet, kann man die virtuell noch sehen, da gibt es Projekte und so, wo das lang lief und alles, da kann man sich mit beschäftigen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn wir nach Berlin fahren und man sieht keine Mauer mehr und das wächst alles zu oder ist bebaut worden und das ist miteinander verwachsen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass es Leute vielleicht gibt, die im Geistlichen jetzt sowas Ähnliches machen wie einen neuen Mauerbau, dass sie sagen, ich habe das mal neue Vorhänge genannt, dass sie sagen, ja gut, Gott hat zwar den Zugang zu seinem Vaterherzen geöffnet, aber damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Zum Beispiel ein beliebter Vorhang, wie ich meine, ist, den man ganz schnell wieder aufhängen kann anstelle des alten Vorhangs, den Gott zerrissen hat, ist die eigene Leistung. Dass man sagt, hey, ich gelte nur etwas bei Gott, wenn ich selber Leistung bringe. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und da wird alles abgerechnet nach Geld und Ergebnis. Und dann denken wir manchmal, ja, es kann zwar sein, dass Gott den Zugang zu sich geöffnet hat, aber ich muss doch noch zusätzlich was bringen. Und das ist in meinen Augen fast sowas wie, dass man wieder so eine Barriere aufrichtet und sagt, okay, eigentlich ist der Zugang offen, aber ich muss ja erst wieder aktiv werden. Ich muss so und so viele Stunden für Gott investieren. Ich muss arbeiten für ihn, ich muss was aufweisen können. Und da denken wir gar nicht daran, dass in Epheser steht, aus Gnaden seid ihr errettet und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ein anderer Vorhang kann sein, dass unser Stolz zwischen uns und Gott steht. Mir etwas schenken zu lassen, so weit kommt's noch. Wenn, dann kriege ich das Problem schon selber in den Griff. Und auch so mit dem Selbstwertgefühl, ja, ich war jetzt so lange weg von Gott gewesen, kann vielleicht mancher sagen, und jetzt soll ich da einfach da reingehen können? Das glaube ich nicht. Da bin ich vielleicht zu stolz. Oder ein anderer Vorhang könnte auch Überheblichkeit heißen. Überheblichkeit. Wir selber legen neue Regeln fest für andere Menschen, dass die zu Gott kommen oder eben nicht kommen dürfen. Sie dürfen nur kommen, wenn sie eine bestimmte Sprache beherrschen. Ich meine jetzt eine geistliche Sprache. Wenn sie einen bestimmten Liederstil haben. Wenn sie entsprechend Bibelstellen auswendig können. Wenn sie die Form der Anbetung, die wir für richtig halten, auch praktizieren. Das könnten alles Sachen sein, die den Zugang zu Gott verhindern. Letzte Woche habe ich mit jemandem telefoniert am Bodensee. Die geht in eine Gemeinde, eine Frau. Und die hat gesagt, ach, das ist so eine gut bürgerliche Gemeinde. Die sind alle wohlhabend in der Gemeinde. Die sind alle so, haben alle eine gute Ausbildung, haben einen guten Job, haben gutes Einkommen, haben jeder sein Häuschen und so. Und da habe ich mal gedacht, auch das könnte ein Vorhang sein für andere. Stellt euch vor, jetzt kommt jemand, der hat gerade Alkoholprobleme oder andere Probleme und kommt in so eine Gemeinde, wo alle schick angezogen sind, wo alle gut situiert sind, wo einfach das ganze Lebensniveau höher ist. Naja, da guckt er, der dreht doch schon an der Tür um und sagt, hier passe ich doch gar nicht hin. Hier komme ich doch gar nicht weiter in meinem, vielleicht in meinem geistlichen Leben. Nur mal so, das sind so Gedankenanstöße oder Trotz könnte das auch eines sein, ja, ein Vorhang. Wieso hast du das in meinem Leben zugelassen? Jetzt will ich auch nicht mehr zu dir kommen. Oder Gleichgültigkeit, wir gehen einfach vorbei. Das hören wir immer wieder von Autounfällen auf der Autobahn, dass etwas passiert und dann fahren jede Menge Autos vorbei. Man sieht es nicht, man will es nicht sehen. Und das hat so, als ich das so aufgeschrieben habe, auch zu meinem Herzen gesprochen, wie oft, letztens ging mir das so, als der Johann hier gesprochen hat und angefangen hat zu reden und sagte, er war dann ganz bewegt oder konnte gar nicht reden, weil ihm das so an die Nieren geht, dass Ungläubige verloren gehen. Und da habe ich so für mich gedacht, seit wann habe ich eigentlich das letzte Mal wirklich geweint? Natürlich haben wir Pro-Christ gemacht, haben uns eingesetzt und haben das Beste getan, was wir tun konnten. Aber wann war ich denn wirklich, wirklich traurig und habe geweint darüber, dass Verwandte von mir oder Freunde oder Kollegen verloren gehen? Und das meine ich so ein Stück weit mit dieser Gleichgültigkeit. Und das tut mir auch leid, wenn ich das jetzt so sehe. Und vielleicht können wir da ein Stück weit diese Vorhänge auch vor Gott bringen und sagen, nee, wir wollen nicht neue Vorhänge an die Stelle hängen, wo du freien Zugang gemacht hast. Ja. Aber das waren jetzt vielleicht noch mal ein paar nachdenkliche Dinge zum Schluss. Aber dieses Tetelestai, das soll vielleicht mit uns in die Woche gehen. Es ist alles vollbracht. Das Projekt ist beendet. Jesus ist derjenige, der wirklich den Plan Gottes zur Ausführung gebracht hat. Ich mache an dieser Stelle einfach mal Schluss, weil, wie gesagt, drei Worte. Aber ich möchte zwei Dinge noch machen. Ich möchte gleich noch mit euch beten. Und vorher möchte ich noch ein anderes Angebot machen. Es wird öfters mal von hier vorne gesagt, Geschwister können sich oder Gäste können sich melden nach dem Gottesdienst, dass wir miteinander zusammen was mit Gott besprechen, dass wir miteinander beten. Und das wird oft kaum in Anspruch genommen. Und ich denke dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier sitzen, 150 oder so, geht's den Leuten allen so gut, dass sie kostenlose Gebetsunterstützung ablehnen können. Denke ich so für mich. Weil wenn es mir schlecht geht oder ich habe ein Problem oder so, dann freue ich mich riesig, wenn einer sagt, hey, ich könnte dir zwar nicht helfen, aber komm, lass uns doch vor dem Vater gehen. Und dieses Angebot, das, vielleicht können wir das mit der Zeit in der Gemeinde doch mehr pflegen oder kultivieren, dass wir das nutzen, wenn nach so einem Sonntag, wo wir Gottes Wort hören, wo bestimmte Dinge aufbrechen. Das müssen jetzt nicht immer, weiß ich, Verfehlung sein, dass man seine Sünden bekennt, sondern einfach sagt, hey, im Moment bin ich orientierungslos oder ich bin einfach nur traurig oder ich habe schlecht geschlafen oder irgendjemand hat mich heute Morgen nicht begrüßt, als ich in die Gemeinde kam. Lass uns doch da einfach zusammensetzen. Das muss nicht hier vorne sein, das kann auch untereinander sein und einfach darüber beten mit unserem Gott und Vater. Und das Angebot, das steht auch nachher wieder. Ihr könnt zu Christoph kommen, zu mir oder zu euch. Dass wir das, was uns belastet, einfach sagen, okay, bet doch mal mit mir. Habt ihr die Idee verstanden? Okay, na, da bin ich ja gespannt. Oh, so, und jetzt würde ich gerne beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, danke, dass du so ein wunderbarer Herr bist, ein so wunderbares Wesen, wunderbarer Mensch und Gott. Und dass lange bevor es Menschen gab, schon Ideen entwickelt wurden bei euch da oben im Himmel, wie das spätere Problem Sünde mal gelöst werden könnte. Dass es dich aber dann treffen würde, dass du auch bereit warst zu sagen, ich gehe darunter auf die Erde, ich werde wirklich Mensch, ich werde dieses Opferlamm, was nachher mit aller Schuld der Welt beladen wird, würde. Das war schon großartig. Und das hast du dann tatsächlich auch gemacht. Es blieb nicht nur beim Plan, sondern du hast das umgesetzt und dann bist du bis zum Kreuz gegangen. Wir haben uns an das Kreuz gewöhnt. Wir haben Lichtkreuze und goldene Kreuze. Aber für dich war es ein Schandpfahl, ein Marterpfahl, ein ganz schlimmes Erlebnis. Und du bist dann gestorben dort. Aber dadurch, dass du das so freiwillig getan hast, dadurch hast du mein und unser Sündenproblem gelöst. Und dafür danken wir dir von Herzen. Danke auch, dass dein Gott diesen Zugang geöffnet hat zu seinem Vaterherzen, dass niemand mehr draußen stehen muss, dass es eine innige Gemeinschaft geben kann. Und ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir das wirklich auch nutzen, immer wieder neu zum Papa, zum Vater zu kommen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, geprägt zu werden, unsere Sehnsüchte, dass die gestillt werden, dass wir neue Kraft bekommen und neue Freude und neuen Frieden. Wir danken dir, unser Gott und Vater, dass du unser Vater geworden bist. Amen.